Da Ende Rüß. Nachdem er sich mit ihr vergnügt hatte, erhob sich Karl Drogo von der gemeinsamen Bettstatt und ragte über ihr auf. Dunkel wie Bronze schimmerte seine Haut im rötlichen Licht des Feuers. Die leisen Spuren alter Narben waren deutlich auf seiner breiten Brust zu erkennen. Pechschwarzes Haar, offen und ungebunden, wallte über Schultern und Rücken hinab, weit über seine Hüften. Feucht glänzte seine Männlichkeit. Der Mund des Karl zuckte zweifelnd unter seinem langen Schnauzbart. »Der Hengst, der die Erde besteigt, braucht keine Eisenstühle.« Dani stützte sich auf einen Ellenbogen und blickte zu ihm auf, wie er groß und prachtvoll dastand. Besonders sein Haar liebte sie. Es war nie geschnitten worden. Er hatte nie eine Niederlage erlitten. »Der Prophezeiung nach wird der Hengst zu den Enden der Welt reiten«, sagte sie. »Die Erde endet am schwarzen Salzmeer«, entgegnete Drogo barsch. Er befeuchtete ein Tuch in einem Becken mit warmem Wasser, um Schweiß und Öl von seiner Haut zu waschen. »Kein Pferd kann das giftige Wasser überqueren.« »In den freien Städten gibt es tausende von Schiffen«, erklärte ihm Dani wie schon oft zuvor, »hölzerne Pferde mit 100 Beinen, die auf windgefüllten Flügeln über die See fliegen.« Karl Drogo wollte davon nichts hören. »Ich werde nicht mehr weiter über Holzpferde und Eisenstühle sprechen.« Er ließ das Tuch fallen und begann sich anzuziehen. »Heute werde ich ins Gras gehen und jagen, Eheweib«, verkündete er, während er sich eine bemalte Weste überzog und einen breiten Gürtel mit schweren Medaillons aus Silber, Gold und Bronze anlegte. »Ja, meine Sonne, meine Sterne«, sagte Dani. Drogo würde seine Blutreiter nehmen und sich auf die Suche nach Hrakar, dem großen weißen Löwen der Steppe, machen. Falls sie erfolgreich heimkehrten, wäre die Freude ihres Gatten unbändig, und vielleicht würde er sie dann anhören. Wilde Tiere fürchtete er nicht und auch keinen Menschen, der je über diese Erde gewandelt war, doch das Meer war eine andere Sache. Für die Dothraki war Wasser, das Pferde nicht trinken konnten, faulig. Die wogenden, graugrünen Ebenen des Meeres erfüllten sie mit argwöhnischer Verachtung. Drogo war in einem halben Hundert Dinge kühner als die anderen Reiterlords, wie sie herausgefunden hatte, nur nicht in dieser Hinsicht. Wenn sie ihn nur auf ein Schiff locken könnte... Nachdem der Karl und seine Blutreiter mit ihren Bögen fortgeritten waren, rief Dani ihre Dienerinnen. Ihr Leib fühlte sich so fett und plump an, dass sie die Hilfe ihrer starken Arme und flinken Hände willkommen hieß, während ihr früher die Art und Weise, in der man sie umschwirrte und umschwärmte, oftmals unangenehm gewesen war. Man schrubbte sie sauber und kleidete sie in weite, fließende Seide. Als Dorea ihr Haar auskämmte, schickte sie Jiki, nach Ser Jorah Mormont zu suchen. Der Ritter kam sogleich. Er trug Hosen aus Pferdehaar und eine bemalte Weste wie ein Reiter. Grobes, schwarzes Haar überzog seine breite Brust und die muskulösen Arme. »Meine Prinzessin, wie kann ich euch zu Diensten sein?« »Ihr müsst mit meinem hohen Gatten sprechen«, sagte Dani. »Drogo sagt, der Hengst, der die Welt besteigt, wird über alle Länder unserer Erde herrschen und muss nicht übers giftige Wasser fahren. Er spricht davon, sein Kalasar gen Osten zu führen, sobald Raego geboren ist, um die Länder an der Jadesee zu plündern.« Der Ritter wirkte nachdenklich. »Der Karl hat die sieben Königslande nie gesehen«, sagte er. »Sie bedeuten ihm nichts. Wenn er überhaupt eine Vorstellung von ihnen hat, dann denkt er ohne Zweifel nur an Inseln. Ein paar kleine Städte, die sich wie Lorath oder Lys an die Klippen klammern, umgeben von stürmischer See. Die Reichtümer des Ostens müssen ihm verheißungsvoller erscheinen.« »Aber er muss nach Westen reiten«, wandte Dani verzweifelt ein. »Bitte helft mir, es ihm zu vermitteln.« Auch sie hatte die sieben Königslande nie gesehen, ebenso wenig wie Drogo, doch war ihr, als kannte sie diese aus all den Geschichten, die ihr Bruder erzählt hatte. Tausendmal hatte Viserys versprochen, er wollte sie eines Tages dorthin bringen, und nun war er tot, und sein Versprechen war mit ihm gestorben. Die Dothraki handeln nach ihrer eigenen Zeit, nach ihren eigenen Beweggründen, antwortete der Ritter. Habt Geduld, Prinzessin. Begeht nicht den Fehler eures Bruders. Wir werden in die Heimat zurückkehren, das verspreche ich.
Heimat?
Das Wort stimmte sie traurig. Ser Jorah hatte seine Bäreninsel, aber wo lag ihre Heimat? Ein paar Geschichten, Namen, die man feierlich wie Gedichte rezitierte, die verblassende Erinnerung an eine rote Tür? Sollte Vaes Dothrak für immer ihre Heimat sein? Wenn sie die alten Weiber der Dosh Kalen sah, blickte sie dann in ihre eigene Zukunft? Ser Jorah schien die Trauer in ihrem Gesicht gelesen zu haben. »Heute Nacht ist eine große Karawane eingetroffen, Khaleesi. 400 Pferde von Pentos aus über Norvos und Kohor, unter dem Kommando von Handelskapitän Byan Votyris. Vielleicht hat Illyrio einen Brief geschickt. Möchtet ihr dem westlichen Markt einen Besuch abstatten?« Dani rührte sich. »Ja«, sagte sie, »das würde ich gern.« Die Märkte erwachten zu Leben, wenn eine Karawane kam. Man konnte nie wissen, welche Schätze die Händler diesmal brachten, und es würde ihr guttun, mal wieder zu hören, wie Menschen das Valyrisch sprachen, das sie aus den freien Städten kannte. »Iri?«